Guten Morgen zusammen. Ich freue mich immer wieder, dass wir hier so wirklich in Ruhe zusammen sein können, dass wir es genießen können, im Wort Gottes zu lesen und darüber nachzudenken. Und ich möchte uns heute, ja auch anlässlich dieses Liedes von ganz am Anfang und auch im Hinblick darauf, dass im Kalender Pfingsten steht, und ich finde es auch immer wieder gut, wenn wir, auch wenn wir mit dem kirchlichen Kalender nicht so viel zu tun haben, trotzdem uns so ganz bewusst daran erinnern, auch an einem solchen Tag, was zu dem in der Bibel steht, denn das ist das Entscheidende. Ich möchte uns ja gerade das, was am Pfingstfest passiert ist, ein kleines das Kapitel 2 in der Apostelgeschichte vorlesen, einige kurze Gedanken dazu sagen, und ich würde mich freuen, wenn sich andere Brüder da auch dann noch anschließen können und anschließen werden. Denn ich sage es ganz ehrlich, es ist für mich heute hier jetzt kein kompletter Vortrag, den ich vorbereitet habe, sondern aus der Situation heraus ist es einfach für mich wichtig geworden, dieses Thema hier so in unsere Mitte zu stellen. Wenn wir uns das vorstellen, die Jünger, sie hatten dem Herrn Jesus, sie waren mit dem Herrn Jesus 3 Jahre lang gegangen. Dann ist er gekreuzigt worden. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben sie noch gar nicht so richtig verstanden, was das eigentlich bedeutet. Dann ist er auferstanden. Und auch da, dieses leere Grab, wie kann das passieren? Dann ist er den Jüngern erschienen, wenn wir Johannes 20 uns angucken, als es nun Abend war an jenem Tag, das ist Johannes 20, Abvers 19, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch! Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Endlich ist er wieder da. Jetzt kann es weitergehen. Und doch, sagte Herr Jesus, kurze Zeit später fährt er auf in den Himmel und sagt: Bleibt in Jerusalem, ich werde euch den Sachwalter schicken. Ich werde euch den Geist Gottes schicken. Und dann geht hinaus in die ganze Welt und dann verkündet das Evangelium. Und man muss sich das überlegen, dass von diesen 12 Aposteln letztlich die ganze Welt missioniert worden ist. Dass auch wir in diese Botschaft gekommen sind, in diese Besonderheit gekommen sind, dass wir die Bibel haben dürfen, dass wir Gottes Geist haben dürfen und dass wir dadurch ewiges Leben haben können. Aber lasst uns jetzt dieses Kapitel 2 in der Apostelgeschichte lesen. Kapitel 2 in der Apostelgeschichte ab Vers 1. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten: Siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber, wie hören wir sie von der großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag das wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Das ist schon etwas, wenn wir uns mal einfach diese Sache vorstellen. Da sitzen die Jünger zusammen und alle, die da in dem Hause waren. Ich glaube nicht, dass die alle vorher schon die Sprachen studiert haben. Und wir lesen ja auch hier, reden da nicht einfach die Galiläer in unserer Sprache? Man muss sich das mal vorstellen. Da sind ganz normale Menschen, die reden in den Sprachen der anderen Bevölkerung. Ist übrigens hier ausdrücklich so geschrieben, dass die anderen Mundarten sie verstehen konnten. Das wäre so, als wenn jetzt hier irgendwo in diesem Raum ein Araber sitzen würde und ich auf einmal hier vorne auf Arabisch reden könnte und der mich verstehen würde. Wisst ihr, ich bin letzte Woche auf Einsatz in Beckum gewesen, eine kleine Stadt im nördlichen Nordrhein-Westfalen, und da wohnen sehr viele Ukrainer. Und wir hatten da einen Bruder, der konnte sowohl Deutsch als auch Ukrainisch fließend. Und wenn so ein Ukrainer dann auf uns zukam und wir mit dem versuchten ins Gespräch zu kommen und wir merkten, dass er aus der Ukraine kam, dann hieß es, Gerhard, komm mal. Und dann saßen die am Tisch und man verstand als Deutscher, der die Sprache nicht kennt, nichts mehr. Und er stand auf und war glücklich und sagte, hey, ich habe wieder einen Christen getroffen, der da hinten in die ukrainische Gemeinde geht. Weißt du, was das für ein tolles Erlebnis ist? Wir konnten uns austauschen. Ja, schön. Habe ich nichts von gehabt. Aber man muss sich das mal so vorstellen. Und vielleicht kennen wir das an der einen oder anderen Stelle auch in unserem Leben, dass auf einmal jemand in einer ganz anderen Sprache spricht und man sich sagt, hä? Was ist das denn? Aber hier haben es alle verstanden. Sie haben alle die großen Taten Gottes gehört in ihrer eigenen Sprache. Naja, die einen haben es nicht verstanden, was das wohl ist, und die anderen, wie es in solchen Sachen ganz schnell üblich ist, sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Und jetzt kommt Petrus, übrigens sehr interessant, nur kurze Zeit, nachdem er den Herrn Jesus verleugnet hat und wiederhergestellt worden ist, darf dieser Petrus eine Predigt halten, die im Wort Gottes niedergeschrieben ist und die wegweisend war und ist. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihm. Männer von Judäa, und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages. Das muss wohl so ungefähr 9 Uhr gewesen sein, so um diese Zeit. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Das ist Joel 3. Finden wir das wortwörtlich wieder. Wir haben es heute Morgen in unserer Morgenandacht bei uns zu Hause gelesen, weil es in dem Andachtsbuch so dran war. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und qualmender Rauch. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Was für eine Aussage schon zum Zeiten des Propheten Joel auf unseren Herrn Jesus hin. Männer von Israel, Petrus spricht jetzt weiter, Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus der Nazaräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm den Tod behalten würde. Denn David sagt über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge jubelte, ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe. Auch wieder ein prophetisches Wort, was auf den Herrn Jesus zugetroffen hat. Und ja, er ist auferstanden. Der Herr Jesus hat die Verwesung nicht gesehen. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren. Er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr unser Gott hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und dieser Ruf des Petrus, als ihn die Menschenmenge fragte, was sollen wir tun, Brüder? Dieser Ruf, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Christi zur Vergebung eurer Sünde. Tut Buße und kehret um zu dem Herrn und Heiland. Dieser Ruf, der ist bis heute geblieben. Den haben wir letzte Woche auf die Straße gebracht in Beckum und wahrscheinlich vielerorts noch mehr haben Menschen zu anderen gesagt, kehrt um von dem, ja, wie es hier auch heißt, bösen Geschlecht von dem, was wir in der Welt rundherum erleben. Und kehrt um zu dem lebendigen Gott. Denn Jesus Christus ist auferstanden. Und das ist etwas, dieser Ruf wird so lange bleiben, bis Jesus Christus wiederkommt. Und das ist etwas, was für uns einfach auch wichtig ist, dass wir den Menschen, die um uns herum sagen, sind, es einfach immer wieder sagen, es ist wichtig, dass wir umkehren, dass wir dieses Heil in Christus annehmen. Es hat diese Woche in Beckum einen Vers gegeben, der so durch die Woche begleitet hat. Die ganze Mannschaft in Beckum, es war übrigens interessanterweise sehr, sehr viel junge Erwachsene dabei, hatten alle ein Poloshirt, da stand hinten drauf, Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und das hat uns die Woche bewegt. Und das ist etwas, was auch in den Themenabenden dann letztlich mit zum Zuge kam. Jesus Christus ist der Weg und nur er ist der Weg. Jesus Christus ist die Wahrheit und nur er ist die Wahrheit. Und er ist das Leben. Und deshalb kann ich nur jedem zurufen, der es vielleicht noch nicht getan hat, kehre um, weil da findest du den Frieden in deinem Herzen. Und sei dir gewiss, nicht alle Religionen führen zu dem gleichen Ziel. Weil wir müssen, wenn wir diesen Vers, Jesus Christus ist derselbe gestern, Jesus Christus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, müssen wir sehen, wie es weitergeht. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Die einzige Möglichkeit, in Ewigkeit bei Gott zu sein, ist durch den Herrn Jesus Christus. Kehre um. Nimm dieses Heilsangebot an, so wie das hier an diesem Tag 3000 Seelen gemacht haben, die sich haben taufen lassen. Es waren 3000 einzelne Entscheidungen. Und ich kann nicht für meine Kinder entscheiden. Ich kann für niemanden das entscheiden. Das musst du ganz persönlich machen. Und Jesus Christus spricht dich auch mit dieser Predigt des Petrus heute an. Wenn du es noch nicht getan hast, kehre um. Wenn es vielleicht für dich etwas flach geworden ist, dein Christenleben, fang neu an, damit du wirklich mit dem Petrus sagen kannst, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen. Damit du mit dem Petrus sagen kannst, wir haben etwas Großartiges, nämlich den Heiligen Geist von Gott bekommen, damit wir von ihm Zeugnis sind. Wir sind versiegelt mit dem Geist Gottes. Was für ein Vorrecht für all diejenigen, die errettet sind, die dieses Heilsangebot angenommen haben.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, erstmal ein paar Grüße loszuwerden von den Basbeckern. Manche Einzelne ließen auch grüßen, wie der Otto Willenbrecht, wie der Viktor, wie der Sven, die auch schon mal hier waren. Die Jungs ließen grüßen, die Fingerhuts ließen grüßen, die ja eine Zeit mal hier in der Gemeinde waren. Ich habe gedacht, dass einfach gerade jetzt so bei, ich habe nochmal gerade irgendwie beim Zuhören nachgedacht, dass 8 von denen, die ich da getroffen habe, sehr festgehangen haben in Dingen, die dunkel waren, die finster waren, die teilweise aus dem Gefängnis kamen, anderen Süchten, die stärker waren wie das eigene Leben, die gebunden haben. Und wo das Licht des Herrn Jesus reingescheint hat. Ihr habt den Thomas hier kennengelernt. Er bezeugt das ja, dass die erste Berührung war, dass er, wo er merkt, es geht gar nicht mehr weiter, es geht eigentlich nur noch ins Gefängnis, wo er, ich glaube, 2 Raubüberfälle gemacht hatte, auch Körperverletzungen, andere Sachen, dass er diese Finsternis so verspürt hatte und dann beschrieben hat, dass er ihm das mal so bewusst geworden ist, dunkel vor einer Mauer und plötzlich bricht ein Stein da raus und es kommt Licht rein. Und dann hat er später Gottes Wort gehört und hat gemerkt, dass dieses Licht der Welt, dass das der Herr Jesus ist. Und wenn wir jetzt hier weitergelesen hätten, Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das macht Gemeinde aus. Und dieses Zusammenleben der Brüder dort macht eigentlich aus, dass sie zusammenharren unter Gottes Wort. Man liest morgens eine Stunde zusammen der Bibel und das verändert. Es ist total sehr erfrischend, wenn der Thomas betet. Das ist anders, wie, denke ich, wir das so gewohnt sind. Ja, dass er, aber das so echt ist. Und er hat mir erzählt, er hat Angst um sein eigenes Kind, dass er auch in Drogen Dinge reingerät. Er sagt, er hat dafür gebetet und wusste nicht wie. Und hat gesagt, wenn er sowas nimmt, dann lass ihn eine Allergie bekommen. Und es hat nicht lange gedauert, kam ein Anruf, Lippen geschwollen, Gesicht aufgeschwollen, dass er halt dazu gegriffen hat, Drogen zu nehmen und er es überhaupt nicht vertragen hat. Gott ist gnädig und Gott hört Gebet und Gott verändert. Er, Jesus ist gekommen als wirklich das Licht und er die Kraft hat auch zu verändern. Einer von den Jungs irgendwie auch gläubig und dann doch gefangen und festgehalten von Bindungen, dass er so nah am Selbstmord war. Und dann kam ein lieber Bruder auf ihn zu und sagt, ich sehe und ich habe dich lieb, dass es dir nicht gut geht, lass uns zusammen die Bibel lesen. Und darüber ist er dann praktisch dort nach Barsbek gekommen und in dieser Gemeinschaft, die zu pflegen und dran zu bleiben an Gottes Wort, brachte Veränderung hinein in sein Leben, dass er in 4 Wochen dort weggeht und in der Gemeinde irgendwie mit seinem Herrn neu mit Arbeit und allem anfangen will. Es gibt noch mehr solcher Geschichten. Gott verändert. Aber ich denke, die Verse, die der Christoph uns vorgelesen hat, die irgendwie oft gleich sind, es drang ihnen ins Herz. Die waren in einer Situation gewesen, wo sie merkten, es gibt so keinen Ausweg. Und dass diese Botschaft von dem, der für sie gestorben ist, den sie selber verachtet und rausgeworfen hatten, eigentlich aus ihrem Leben, der Jesus, dass er es aus Liebe für sie getan hat, das drang ihnen ins Herz und den Ruf in Gottes Nähe gehört, Vers 39, die sich hinzuriefen ließen, die wurden gerettet, weil sie Gottes Wort aufnahmen, den Herrn Jesus aufnahmen. Welche Möglichkeiten, welche Macht der Veränderung hat Gottes Wort und unser Herr und Heiland. Es ist halt schön, wenn wir das im Miteinander erleben und leben dürfen, dass Gott auch heute da ist und heute auch Gott genauso Wunder tut.
Ja, dieses Kapitel, was uns ja schildert, wie der Geist Gottes auf wie die Gläubigen vom Geist Gottes erfüllt werden, das ist ja sicherlich so richtig zu sagen, der Geist Gottes wirkte ja vorher auch schon auf dieser Erde, auch im Alten Testament lesen wir davon. Das schneidet einfach etwas an, was mich schon immer mal wieder beschäftigt. Ich glaube, wir haben irgendwie so die Person des Heiligen Geistes. Es ist eine göttliche Person und ich glaube, da haben wir schon ganz oft ein kleines Verständnisproblem. Ja, für uns, ich hoffe, das ist nicht so, aber ich vermute, es ist so, für uns ist der Geist Gottes oft so ein bisschen was Ungreifbares, was man nicht so, was irgendwie nicht so klar definiert ist, so was uns mal vielleicht irgendwo einen guten Gedanken eingibt oder sonst irgendwas. Aber der Geist Gottes ist Gott selbst, das sagt sein Wort ganz klar. Es ist eine Person der Gottheit. Ja, das ist schon mal ein ganz wichtiger Grundgedanke. Und er ist wirksam und er wirkt. Er wirkt in den Gläubigen, er wirkt an den Gläubigen, er wirkt durch die Gläubigen, aber er wirkt zum Glück auch abseits von uns. Weil wenn es nur auf das ankäme, wie wir wären, wären wir wahrscheinlich ganz schön arm dran auf dieser Erde. Und ich möchte lesen aus Johannes 14 eine Stelle. Ich möchte uns einfach so 2, 3 kurze Textstellen vorstellen, die von dem Geist Gottes reden, was er tut und wozu er da ist. Und ja, wir lesen Johannes 14, sehr bekannt, ab Vers 15. Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ja, das war das Versprechen, was er seinen Jüngern gegeben hat. Ja, sie würden etwas bekommen. Er würde zurückgehen in den Himmel, aber sie würden etwas bekommen. Und die Einlösung dieses Versprechens, das finden wir hier in Apostelgeschichte 2. Die Jünger werden darauf gewartet haben. Was muss das für sie etwas Besonderes gewesen sein? Ich glaube, wir haben überhaupt gar keine Vorstellung davon. Wir werden ja glücklicherweise darin groß. Wir haben das ja auch gelesen hier in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Petrus aber spricht zu ihnen, tut Buße und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Jeder Gläubige wird darin groß. Aber für die damals, in denen der Geist Gottes noch nicht wohnte, die ihn an Pfingsten wirklich empfangen haben, was muss das für ein Ereignis gewesen sein? Wie wussten sie vielleicht die Person des Heiligen Geistes zu schätzen? Die Auswirkungen waren ja auch dramatisch, ganz klar. Aber was war das, was Besonderes für sie? Und ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich den ausreichenden Dank in unserem Herzen haben dafür, dass wir den Heiligen Geist empfangen dürfen, mit durften, mit unserer Bekehrung. Das ist das, was uns am Leben hält. Das ist das, was uns befähigt überhaupt. Das ist das, was uns befähigt zu beten. Ich möchte mal eine Stelle vorlesen aus Römer 8. Römer 8, Vers 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, das ist Gott, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er, das ist der Heilige Geist, verwendet sich für Heilige gottgemäß. Ist uns das bewusst? Ist uns das bewusst, unser Gestammel, was wir uns beim Beten abhalten, sei es zu Hause, sei es hier, diese Unvollkommenheit, dieser Egoismus bei uns, der in fast jedem Gebet drinne steckt, was wir sprechen, wenn wir mal ganz in die Tiefe gehen. Das alles, der Geist Gottes macht es passend, dass Gott es hören kann. Was ist das für ein Vorrecht? Da liegt da für ein Segen drauf? Das ist das, was unsere Gebete zu Gott, für Gott passend macht. Der Geist Gottes, der in uns ist. Einfach, dass wir mal dankbar dafür sind, dass wir den Geist Gottes haben. Wir rechnen so wenig mit dem Wirken des Geistes Gottes. Wir sind immer so 90% Vernunftüberlegung und wenn dann der Geist Gottes noch ein bisschen das dabei tut, was bei uns vielleicht gemangelt hat in der Überlegung, dann wird schon eine gute Sache. So denken wir doch oft. Aber es ist nicht so. Der Geist Gottes wirkt und macht. Ja, was ist das? Wir sind oft so, wir haben eine Idee und wir fragen den Herrn, na, ist unsere Idee eine gute Idee? Ich meine, das ist allemal besser, als einfach loszulegen. Aber wäre das nicht schön, wenn wir so mit dem Herrn in Übereinstimmung wären, dass sein Geist Ideengeber ist bei uns? Ja, dass wir nicht fragen müssen, was ist richtig, sondern dass wir wissen, wir bekommen das gezeigt, was richtig ist. So kann der Geist Gottes in uns wirken. Und das ist einfach eine große Gabe. Es ist Gott selbst, der in uns wohnt. Ja, das kann man einfach gar nicht... Natürlich, wir finden nicht in der Schrift, dass der Geist angebetet wird. Diese Stelle gibt es nicht in der Schrift, meines Wissens nach. Und manche Christen haben da vielleicht auch eine sehr falsche Einstellung zu. Da kann man ja mal einschlägige Lieder zu studieren oder so. Aber der Geist Gottes ist Gott selbst. Und ich glaube, wir sind uns oft überhaupt nicht bewusst, was der Geist Gottes ist. Das ist für uns oft so eine unbestimmte Sache. Wir reden ungerne darüber und sind uns seiner Wirkung selten bewusst. Also für uns Gläubige, Römer 8, er macht unsere Gebete passend. Ich möchte aber auch noch eine andere Stelle vorlesen aus dem Lukas-Evangelium. Das ist ein Gleichnis. Lukas 14. Da geht es um das Gleichnis, dass ein gewisser Mensch ein großes Gastmahl machte, ab Vers 16. Hier kommt der Heilige Geist nicht wortwörtlich vor, aber ich denke, wir werden gleich keine Schwierigkeiten haben, sein Wirken zu erkennen. Ich lese das ganze Gleichnis, ab Vers 21. Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn, dass sie alle keine Lust hatten, zu dem Gastmahl zu kommen. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bring die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen hier herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, und es ist noch Raum. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass in diesem Gleichnis, er hat ja eine etwas andere, in Matthäus lesen wir das Gleichnis von Knechten, wo ganz vielen Knechten Arbeit gegeben war, aber hier lesen wir von einem Knecht, der eine Aufgabe hatte. Der Nötigte, der ging und nötigte. Wer kann die Menschen nötigen, hereinzukommen zu dem Gastmahl, was der Hausherr, was Gott bereitet hat? Es ist der Geist Gottes selber, der an jedem Ungläubigen wirkt, ja, der ihn dazu befähigt, Buße zu tun, umzukehren, zu glauben. Und es ist ein Wirken in großer Gnade. In Vers 22 steht, und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, und es ist noch Raum. Ja, da war noch Platz. Es waren längst nicht alle Leute gekommen. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Ist es nicht eine große Gnade Gottes durch seinen Geist? Wie wirkt er an den Menschen Tag für Tag bis heute? Dass das Haus voll werde, das ist das, was Gott möchte. Und er benutzt seinen Geist in dem Bild hier, den Knecht, diesen einen besonderen Knecht. Im Matthäus-Evangelium, wie gesagt, etwas anders. Da werden die einzelnen Knechte jeder geschickt, um zu tun. Aber hier dieser Knecht, gehe hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Ich hoffe, es spricht zu unserem Herzen und macht uns auch hier Gott und sein Wirken durch seinen Geist groß. Ja, wie er an den Menschen arbeitet, wie er möchte, dass das Haus voll werde.
Das ist ja ein super umfangreiches Thema, wenn wir uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Da reicht so ein Vormittag nicht. Aber ich glaube, wir haben gemerkt, dass es auch super wichtig ist und sehr, sehr interessant, da mal ein bisschen tiefer reinzuschauen. Wer zu Hause mal weiterlesen will, Römer 8 wurde uns gerade genannt. Johannes 14 bis 16 sind auch sehr zentrale Texte, wo der Herr Jesus ja seinen Jüngern sagt, der Heilige Geist wird kommen. Er wird mich quasi vertreten, wenn ich nicht mehr bei euch bin. Und er beschreibt dort sehr viele Funktionen und Eigenschaften des Geistes Gottes, die er im Leben eines Gläubigen wahrnehmen will. Dann liest zu Hause mal diese Texte und es gibt ja noch viel, viel mehr. Aber das sind so sehr zentrale. Als der Jesus das ankündigte und den Jüngern sagte in Johannes 14, ich werde nicht mehr lange bei euch sein, da können wir uns vorstellen, dass das Entsetzen groß war. Wie, du wirst nicht mehr bei uns sein. Sie waren jetzt 3 Jahre mit ihrem Herrn unterwegs, hatten nicht alles verstanden, was der Herr ihnen gesagt hat, auch dass er ans Kreuz gehen würde, das haben sie erst viel später begriffen. Und sie waren richtiggehend erschrocken. Und das fällt auf, wenn du diese Texte liest, Johannes 14 bis 16, dass er immer wieder sagt, euer Herz werde nicht bestürzt. Also seid nicht erschrocken. Und es gipfelt in Johannes 16, vielleicht können wir diesen Vers gerade noch lesen zusammen, in einer Aussage, die uns Mut machen kann, weil ich bin auch so einer, der oft denkt und überlegt, Mensch, wie schön wäre das, wenn Jesus heute hier sichtbar bei uns wäre, oder? Ja, wenn er jetzt zu uns reden würde hier. Wie schön wäre das, wenn wir ihm Fragen stellen könnten, wenn wir ja einfach sehen könnten, dass er da ist. Und dann sagt er in Johannes 16, in diese Situation hinein, wo die Jünger so erschrocken sind, der Herr wird bald nicht mehr da sein, in Vers 7, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Boah, es ist nützlich, dass ich weggehe. Und dann sagt er auch, warum? Denn, wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand, damit meint er den Heiligen Geist im Zusammenhang hier, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Also wenn Herr Jesus hier geblieben wäre, wäre der Heilige Geist nicht gekommen. Wäre ja auch nicht nötig gewesen, sage ich jetzt mal. Aber der Herr Jesus geht zurück in den Himmel, geht zurück zu seinem Vater und sendet den Heiligen Geist, den Beistand. Und dieses Wort ist ja ein sehr schönes Wort, der uns beisteht, der bei uns ist. Und jeder, der wiedergeboren ist, hat den Heiligen Geist in sich. Das haben wir eben gehört. Und dann führt er es weiter aus. Ich lese das jetzt einfach nur und sage nichts mehr dazu, weil das würde jetzt zu weit führen. Und er sagt in Vers 8, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt, das ist Satan, gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkünden. Er wird mich verherrlichen. Ja, also das lohnt sich, da mal weiter zu lesen, weiter darüber nachzudenken. Und alles, was du heute hörst, vielleicht auch irgendwelche Predigten im Netz oder sonst was, über den Heiligen Geist, prüf es anhand der Texte, die wir in der Bibel haben. Das ist wichtig, weil es gibt schon manche, ich sag mal, schräge Ansichten, die da unterwegs sind. Die es übrigens erst seit dem 19. Jahrhundert gibt, das ist auch interessant. In der Kirchengeschichte war das alles sehr eindeutig. Ja, lasst uns dankbar sein für die Gabe des Geistes.